Radio Free FM, level 2.6.
Weltfunk.
Ja, es ist 18 Uhr. Ein bisschen verschnupft hört ihr aus dem Studio den Weltfunk. Mein Name ist Sandro Eiler. Neben mir sitzt mein Namensvetter Alejandro. Und wir sind vom Verein Zugvögel, Grenzen überwinden e.V. Um Grenzen geht es heute auch mal wieder. Wir werfen einen Blick auf die humanitäre Lage auf dem Mittelmeer. Wir möchten außerdem einen Blick auf Libyen werfen. Libyen ist zurzeit in den Schlagzeilen, weil dort Menschen angeblich systematisch versklavt werden. Ein Bericht von Amnesty International zeigt, dass 2017 wieder deutlich mehr Todesopfer im Mittelmeer zu verzeichnen sind. Die Tote sind dabei auch auf ein Versagen der EU zurückzuführen. Amnesty kritisiert, dass die EU ihre Verantwortung auf Nichtregierungsorganisationen abwälzt und ihnen die Seenotrettung überlässt. Seenotrettungsprogramme der EU wie Mare Nostrum zum Beispiel wurden ersatzlos eingestellt. Außerdem steht die verstärkte Unterstützung der libyschen Küstenwache in der Kritik, die für Menschenrechtsverletzungen bekannt sind. Ja, die Kooperation mit der libyschen Küstenwache verhindert für viele Flüchtende, dass sie Italien erreichen können. Dabei sollte die Küstenwache Menschen vor dem Ertrinken retten. Diese werden auf dem Meer aufgegriffen und nach Libyen zurückgebracht, wo sie weiterhin inhaftiert, missbraucht, vergewaltigt und gefoltert werden. Viele Flüchtende und MigrantInnen werden Opfer von Erpressungen durch Organisationen, Banden und bewaffnete Gruppen. Obwohl das den Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten bekannt ist, gibt es momentan keine politischen Konsequenzen. Selbst diejenigen, die es nach Europa schaffen, sind zahlreichen Repressionen und Gefahren ausgesetzt, besonders in Griechenland, Italien und auf der Balkanroute. Ja, gleich geht's los mit der Sendung. Eine ganz kurze Ankündigung. Wir haben auch einen spannenden Interviewgast später, der noch viel mehr Ahnung hat von der ganzen Thematik. Das ist der Andreas Schwandner von Pro Asyl, aber der ist auch bei Amnesty ganz aktiv. Und ja, wir werden ein bisschen über Libyen reden, ein bisschen über Frontex, über die Grenzen, warum können Menschen nicht einfach ins Flugzeug steigen und nach Europa fliegen. Genau, das hören wir alles gleich. Free FM. Wir sind im Weltfunk und das Thema heute sind die europäischen Grenzen. Ja, und wir haben es ja schon gesagt, es soll heute auch ein bisschen um Libyen gehen, weil es letztens auch stärker in den Medien vertreten war. Weiterhin müssen ja viele Menschen flüchten und machen sich auf den Weg nach Europa. Nur ein Beispiel, woher Menschen flüchten, ist der Südsudan, wo schätzungsweise 4 Millionen Menschen vor den aktuellen Morden geflohen sind. Aber statt auf Solidarität mit den Opfern von Krieg, Gewalt und Ausbeutung setzt die EU mehr auf Abschreckung. Vielmehr noch, sie finanziert jetzt diejenigen, die zuvor für die Schleusung von Menschen nach Europa zuständig waren, mit Erfolgen, erreichten vor Juli bis zu 5000 Menschen pro Tag die Küste Europas, waren es danach nur noch wenige hundert. Das bedeutet, dass umso mehr Menschen in Libyen festsitzen. Erst vor kurzem sorgte ein Video für Aufregung, das dem CNN zugespielt wurde, auf dem eine Sklavenauktion in Libyen gezeigt wird. Es empörten sich afrikanische Staats- und Regierungschefs, Prominente und Fußballstars. Libyen ist Transitland für viele Geflüchtete, die nach Europa wollen. Auf dem EU-Afrika-Gipfel wurde auch über dieses Thema diskutiert. Es wurden Pläne gemacht, wie Menschen aus libyschen Lagern geholt werden sollen. Die libysche Einheitsregierung erhält 4 Millionen Euro von der EU, um die Migration zu bekämpfen. Es wurde außerdem berichtet, dass europäische Gelder in Höhe mehrerer Millionen an Mafia-Strukturen geflossen sind, um Geflüchtete aufzuhalten. Diese enorme Summe wurde dabei nur für maximal einen Monat ausgehandelt. Also da könnte noch mehr kommen. Man weiß es im Moment nicht. Und wenn wir uns mal ein bisschen die Geschichte angucken, dann ist es so, nach dem Sturz des Diktators Muammar al-Gaddafi 2011 gab es Versuche von Seiten der EU und USA, die Milizen im Westen Libyens in einen neuen Staat zu integrieren. Selbst als die Milizen das neu gewählte Parlament 2014 in den Osten des Landes vertrieben hatten, wurde daran festgehalten. Russland, Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate dagegen hatten einen anderen Plan. Sie bauten im Osten Libyens den Feldmarschall Khalifa Haftar auf und der will die zerstrittenen Clans wieder vereinen. 2015 kam dann Hoffnung auf, als eine Einheitsregierung gebildet wurde. Doch diese Einheitsregierung konnte den Konflikt zwischen Ost und West nicht beenden und konnte auch nicht die Milizen unter Kontrolle bringen, die in und um Tripolis ihren Sitz haben. Deshalb scheint es im Moment so, als gäbe es keine andere Wahl, als mit den mächtigen Milizen zu kooperieren, zumindest aus europäischer Sicht. Bereits zu Zeiten des libyschen Diktators Gaddafi existierten große Schleppernetzwerke. Damals wurden sie von Gaddafis Regime selbst kontrolliert. Wie die Milizen heute nutzte auch Gaddafi die Flüchtenden als politisches Druckmittel und hat gesagt, ja, wenn ihr nicht wollt, dass in Zukunft ganz viele afrikanische Menschen bei euch sind, dann müsst ihr mit uns zusammenarbeiten. 2009 schloss Gaddafi mit der italienischen Regierung von Silvio Berlusconi ein ähnliches Abkommen, wie es heute etwa auch mit der Türkei oder Marokko besteht. Rom hat damals jährlich 200 Millionen Dollar für libysche Infrastrukturprojekte versprochen und auch neue Schiffe an Gaddafis Küstenwache geliefert. Im Gegenzug wurden auf dem Mittelmeer aufgegriffene Flüchtende nach Libyen zurückgebracht. Und schon damals, genau wie heute, waren Misshandlungen von MigrantInnen in den libyschen Gefängnissen keine Ausnahmen und wurden kritisiert von Menschenrechtsorganisationen.
Ja, ganz genau. Ich glaube, wenn wir sprechen über die Situation in Libyen, es ist sehr wichtig zu erklären, dass Libyen ist in einem Bürgerkrieg. Und es gibt keine Regierung, keine zentrale Regierung, die das Land kontrolliert. Tatsächlich zu dieser Gruppe, die du, Sandro, genannt hast, die Abgeordnetenrat, das ist so diese zwei große Gruppen, der Abgeordnetenrat und der Allgemeine Nationalkongress. Das sind die zwei größten Mächte da. Die haben so ein Teil so von Libyen unter Kontrolle, aber es gibt zusätzlich zu diesen Gruppen zahlreiche andere Befreiungsarmee, Milizien und Stämmen, die aus verschiedenen Gebieten des Landes kontrollieren. Okay, so das ist sehr, sehr wichtig für mich zu erklären, dass es ist ein Bürgerkrieg, was wir in Libyen haben. Die Leute, die ganzen Flüchtlinge, die durch Libyen reisen, sollten eigentlich so bald wie möglich weg von diesem Land kommen. Und schon internationale Organisation für Migration hat festgestellt, dass es gibt Sklavenhandel in Libyen, vor allem von Menschen von Sub-Sahara-Gebieten. Die Leute leiden, also werden Opfer von Prostitution, Lösegeld, Schmuggler, Einführer. Die werden auch in diese Konzentrationslager gelagert, so diese Detention Camps, das ich nenne, Konzentrationslager, weil die Bedingungen, die da diese Leute leiden oder ertragen müssen, sind nicht menschlich. Und das ist die Situation von den Flüchtlingen, die kommen von den sozialen Regionen und viele anderen Regionen. Ne? So, das ist die Situation. Was ist die Antwort der Europäischen Union an diese Situation? In den letzten Wochen hat Italien ein Deal mit Libyen gemacht, wo Italien oder die Europäische Union will die libyschen Küstenwache unterstützen, um die Flüchtlinge zu stoppen, die Boote, ne, mit den Flüchtlingen zu stoppen.
Also die Mittelmeerroute soll weiterhin blockiert werden.
Ganz genau. Und hier ist sehr wichtig zu sagen, dass die Europäer wollen das machen, weil die wollen nicht, dass die Flüchtlinge die Küsten erreichen, die europäische Küste erreichen, weil wenn die Flüchtlinge die europäische Küste erreichen, haben sie die Recht, einen Asylantrag zu stellen. So, der Trick ist hier, dass die Europäer, die Italiener wollen, dass die libysche Wachküste diese Boote stoppen, so dass diese ganzen Flüchtlinge zurück nach Libyen gebracht werden. Zurück zu einem Bürgerkriegsgebiet. Ne? Es ist auch hier zum Beispiel in 2013 ein Gutachten des European Center for Constitutional und Menschenrecht kam zum Schluss, dass die EU-Grenzschützer auch außerhalb der Territorien der EU-Staaten, also etwa auch auf höhere See, jenseits der 12-Meilen-Zone, an Flüchtlingen und Meerrechte gebunden sind. Mittel auf dem Meer aufgegriffene Flüchtlinge haben den zufolge das Recht, einen Asylantrag zu stellen. Sie dürfen auch nicht zurückgeschoben werden, wenn ihnen möglicherweise Verfolgung oder Misshandlung droht.
Gut, das könnte ja jeden Menschen betreffen, dieses möglicherweise.
Ja, ganz genau. Ganz genau. So, das, was die Europäische Union macht, ist das eigentlich, was die versuchen, ist einfach die Frontex-System, diese Grenzen-Schutzsystem von der Europäischen Union, einfach an der libysche Territorien so stellen, sodass es ist überhaupt nicht möglich ist, von den Flüchtlingen hierher zu kommen oder auch nicht das Meer so erreichen.
Das heißt, zusammengefasst, die Europäische Union merkt, mit den Menschenrechten ist es gar nicht vereinbar, dass Menschen auf dem Meer zurückgepusht werden nach Libyen. Wir dürfen das gar nicht. Und das Resultat ist, weil das im Moment zumindest der Kurs der EU ist, wird das an die libyschen Mächte abgegeben, diese Verantwortung. Und die gucken, dass erst gar niemand nach Europa kommt.
Ja, und es gibt keine libysche Regierung. Es gibt keine libysche Mächte. So, ich weiß nicht,
wie... Mächte gibt es schon, aber die sind sehr verstreut.
Ja, also, ganz genau, aber es gibt keine Regierung, es gibt nur Chaos in Libyen. So, die Tatsache, dass die Europäer sagen, ne, nimm diese Flüchtlinge bring die Flüchtlinge zurück nach Libyen, es ist total gegen Menschenrecht, gegen die ganze internationale Gesetz. Es ist total unethisch alles. Es hat überhaupt keinen Sinn für mich. Oder zeigt, wie hypocrit die EU-Migrationspolitik ist. Ne?
Gut. Wir reden gleich nochmal drüber, warum Menschen überhaupt diesen gefährlichen Weg durch die Wüste und über das Meer wagen, in ein gefährliches Land wie Libyen gehen, um nach Europa zu kommen. Wir möchten gucken, warum steigen die Leute nicht einfach in ein Flugzeug, fliegen in ein europäisches Land und stellen einen Asylantrag. Um die Frage soll es gleich gehen. Deswegen bleibt dran. Bis gleich.
Free FM. Hallo. So, wir sind zurück hier in Bellfunk. So, jetzt werden wir über die Frage uns beschäftigen mit der Frage, wieso die Flüchtlinge, die Menschen, die über das Meer hier nach Europa wollen und diese ganz lange und gefährliche Landreise machen, nicht anstatt diese gefährliche Reise machen, anstatt das nicht eine mit dem Flugzeug hierher kommen. Weil, ich meine, du kannst zum Beispiel, Sandro, im Internet gucken, wie viel kostet ein Flug von Sudan oder von Kongo Sub-Sahara also, Länder nach hier, nach Frankfurt oder nach Paris oder nach Rom. Und der Preis ist so 500 Euro, 600 ja. Euro.
Wenn ich knapp buche, dann vielleicht so 700 Euro. Oder
ja,
so, aber,
700. Ja. Und viele Quellen sagen, dass diese Flucht, diese Reise über das Meer, über das Land, das die Flüchtlinge machen, kostet über 1.000 Euro. Okay? Und die Antwort von dieser Frage ist die EU-Richtlinien. 2001/51 EC. Diese europäische Richtlinie ist über die Kontrolle von der illegalen Migration. Okay? Und was diese Richtlinie sagt, ist, dass die Fluggesellschaft, die illegale Einwanderer hierher nach Europa bringen, müssen eine Strafe bezahlen und die Einwanderer zurück zu ihrem Heimatland auch bringen. Ne?
Das heißt, wenn ein Mensch, wenn die EU merkt, da ist jemand nicht legal nach Europa gekommen mit dem und dem Flugzeug, dann muss die Fluggesellschaft zahlen, die diesen Menschen befördert hat.
Ja, ganz genau. Ganz okay. Genau. So, was das die EU macht mit dieser Richtlinie, ist einfach die Verantwortung von den Flüchtlingen an die Fluggesellschaft da in den Flughafen in diese Länder so einfach so übergeben. Ne? Natürlich, diese europäische Richtlinien auch sagt, dass die Anwendung dieser Richtlinie beeinträchtigt nicht die Verpflichtungen aus dem Genfer Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge. So, es heißt, dass die Flüchtlinge dürfen schon hier nach Europa, aber irgendwie, wenn sie da in ihrem Heimatland sind, sie dürfen nicht zu dem Flughafen. So, das ist so eine Lücke da, eine Trick, die die Europäische Union benutzt und verhindert, dass die Flüchtlinge, die das Recht haben, um hierher zu kommen, nicht hier kommen dürfen. Ne?
Das heißt, eigentlich dürfen sie schon einen Asylantrag stellen, nur müssten sie dazu erstmal auf den europäischen Boden kommen, was nicht funktioniert, weil die Fluggesellschaften ja, genau, dieses Geld nicht ausgeben wollen.
Ja, nein, sie müssen hier an der europäischen Boden sein oder an der Küste, an der Wasserküste, mit dieser 12-Meilen-Zone. Aber sie schaffen überhaupt das nicht, weil sie dürfen nicht in diesem Fluge einsteigen.
Und ich habe auch noch keine Möglichkeit im Ausland, also in einer deutschen Botschaft, zum Beispiel in, sagen wir, Uganda, wenn ich homosexuell bin und verfolgt werde, habe ich nicht die Möglichkeit, dort einen Asylantrag zu stellen.
Nicht, auch nicht, natürlich, auch nicht. Und ich kann mich ich kann mir vorstellen, die Bürokratie, dass dahinter steht, dass einfach diese Leute haben nicht einfach die Möglichkeiten und die ganze, diese Bürokratie zu machen. Und da ist, wo du kannst sehr klar sehen, dass es gibt diese ganze Konventionen, Abkommen und Menschenrecht, aber die werden nicht eingeführt und die funktionieren nicht für die Menschen, die diese ganze Konventionen und Gesetze brauchen. So, dieser Diskurs von Menschenrecht und so ist ein bisschen fragwürdig, ich würde sagen, sehr fragwürdig. Ja. So, es gibt sehr viele Diskussionen über gefährlich ist das Meer, der überquerende Mittelmeer hier, aber viele Menschenrechtsorganisationen haben schon festgestellt, dass eigentlich die Reise über die ganze Wüste, über die ganze Sahara, ist noch gefährlicher. Ist noch gefährlicher, als hier das Mittelmeer zu überqueren. So, das ist auch etwas, das dir zeigt, dass wie schwierig ist für diese Leute, die ganze Reise, diese Leute müssen ihre Flüchtlinge müssen, ihre ganze Familie manchmal muss so Geld sammeln oder sie müssen ihre Häuser verkaufen und einfach nur diese Reise zu bezahlen mit der Mafia, mit alles. Und es gibt Mafias und es gibt Kriminellen, die diese Reise zu helfen, die Flüchtlinge und diese Reise zu machen. Ne?
Und so eine Reise kostet sehr viel Geld, mehrere tausend Euro teilweise. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie vor ein paar Jahren, ich glaube es war 2013, ein Boot gekentert ist. Es sind mehrere hundert Menschen dabei gestorben und es war damals ein Riesenaufschrei und eine Riesentragödie, zumindest in der Zeitung und hier in der Gesellschaft. Und wenn man sich anguckt, jetzt sterben mehrere tausend Menschen jedes Jahr seitdem. Und es ist irgendwie zur Normalität geworden, oder?
Ja, ich glaube, es ist nicht so lang ich glaube, das wird nicht im Fernsehen sehen oder so. Oder es gibt andere Diskussionen jetzt. Zum Beispiel, wir sind hier in Deutschland und wir sehen nicht so viel die Bilder, weißt du, und die Footage, die Videos von den ganzen Flüchtlingen oder so. Wir sehen mehr die Diskussion über, wie viele Flüchtlinge sollten wir überhaupt hier reinlassen und die ganze politische Diskussion, und das ist überall. Wie viele dürfen sie hierher reinkommen? Dass sie sterben da, dass Kinder sterben, dass eigentlich 95% von den ganzen Flüchtlingen dürfen überhaupt nicht hierher, müssen da bleiben und sind immer noch in Syrien und in Libyen, weil die EU stoppt den von hierher zu kommen. Die ganze Geschichte mit den Deals mit Türkei und diese ganze Sache, das ist keine Diskussion. Ne? Die Diskussion ist, okay, wie viel konnten wir eigentlich hier haben? Ne?
Okay, dann gehen wir nochmal in eine ganz kleine musikalische Pause, aber es geht gleich weiter mit einem spannenden Interviewgast, nämlich Andreas Schwandner von Pro Asyl. Und er kann uns gleich noch ein paar mehr Details zur aktuellen Asylpolitik geben und wie gerade so die Lage aussieht, was unbedingt getan werden sollte, was vielleicht nicht so gut läuft und hoffentlich auch ein paar Lichtblicke, was getan werden kann in der Asylpolitik. Bis gleich.
Weltfunk.
So, unser heutiges Thema ist, sind Grenzen und welche Rolle die EU spielt, auch in Beziehung mit Libyen. Und wir dürfen nun einen Gast begrüßen, der auf jeden Fall ein bisschen mehr Ahnung von dem Thema hat als wir. Ich begrüße Andreas Schwandner. Hallo Andreas.
Hallo, guten Abend.
Andreas, du bist Vorstand und Schatzmeister bei Pro Asyl und auch mehrfach aktiv bei Amnesty International.
Das ist richtig, ja. Bei Amnesty International bin ich in der Fachkommission Asyl seit ewigen Zeiten tätig, unter anderem.
Sehr schön. Wir haben gerade schon ein bisschen darüber geredet, über die Lage in Libyen. Was weißt du denn von der aktuellen Situation der Geflüchteten in Libyen?
Ja, also die Situation der Geflüchteten in Libyen ist schlichtweg nur als katastrophal zu bezeichnen. Es ist ja vielleicht bekannt, dass Amnesty International gerade vor kurzem einen neuen Bericht über Libyen herausgebracht hat, Libya's Dark Web of Collusion, in welchem etwa 70 bis 75 Personen aus Libyen, die dort waren, inhaftiert waren, befragt wurden. Und das Ergebnis ist wirklich niederschmetternd. Also die es gibt dort Internierungslagers, sogenannte Detention Centers, und die Zustände in diesen Lagern sind einfach nur als menschenunwürdig und menschenrechtswidrig zu bezeichnen. Die hygienischen Verhältnisse sind katastrophal, es ist also wirklich dreckig, die Duschen sind ohne Licht, mit Fäkalien verschmutzt, die Matratzen sind verfilzt, es gibt kaum Platz für die Person, etwa 0,5 Quadratmeter. Das heißt, die Leute dort müssen in Schichten schlafen oder im Stehen. Vor kurzem war übrigens auch ein Arzt von der Organisation Ärzte ohne Grenzen in Libyen, der genau das Gleiche berichtet, der das auch auf den medizinischen Fokus dann gelegt hat. Das heißt also, er hat festgestellt, dass im Prinzip alle inhaftierten Flüchtlinge unbedingt medizinische Hilfe benötigen würden, dass sehr viele der Insassen Zeichen von Unterernährung aufweisen, dass dort HIV, Hepatitis, Tuberkulose grassiert, ohne dass es irgendwie ansatzweise eine Gesundheitsversorgung gäbe. Und das alles ist für sich genommen schon schlimm genug, aber das eigentlich wahrlich Dramatische in diesen Lagern in Libyen oder in Libyen überhaupt mit den Flüchtlingen und Migranten ist, dass sie dort permanent und systematisch von Folter, Gewalt, Misshandlungen, Schutzgelderpressungen ausgesetzt sind und letztendlich, wie man das von längst vergangenen geglaubten Zeiten kennt, letztendlich der Arbeitsversklavung unterworfen sind und auch der Zwangsprostitution. Das bedeutet konkret, dass also letztendlich fast jeder dort als Zwangsarbeiter rekrutiert werden kann oder als Sexsklavin verkauft werden kann, weil die libyschen Milizen oder sonstigen Akteure dort Lösegeld verlangen von den Leuten. Und wenn nun jemand in der Heimat niemanden hat, der ihm dann Geld schicken kann, bedeutet das letztendlich, dass einer, der in Libyen als Migrant oder Flüchtling in so einem Lager ist oder verhaftet wurde, letztendlich nur mit einem Deal freikommt und interessierte Käufer, es gibt dort wirklich auch Sklavenmärkte letztendlich, sich die Flüchtlinge und Migranten nimmt und dann eben auf Plantagen, Tomatenplantagen etc. Für nichts arbeiten lässt, bis das Lösegeld eben wieder eingebracht ist. Das könnte man so kurz und knapp zusammenfassen, wie dramatisch dort die Situation ist.
Jetzt ist es ja so, dass zu den Lagern der Zugang bisher gar nicht vorhanden war für Außenstehende. Vor kurzem hat ja der EU-Afrika-Gipfel stattgefunden, auf dem gesagt wurde, das soll sich jetzt ändern. Die Geflüchteten sollen auch die Möglichkeit haben, dieser Situation zu entfliehen, könnte man ironischerweise sagen. Was siehst du, welche Chancen siehst du denn in dem EU-Afrika-Gipfel oder in den aktuellen Entwicklungen?
Also so wie das im Augenblick diskutiert wird, sehe ich da so gut wie keinerlei Chancen. Man muss ja sehen, dass die EU zwar da hehre Worte irgendwie von sich gegeben hat, aber letztendlich zunächst, also bislang jedenfalls, einzig und allein nur Geld nach Libyen pumpt, indem sie zum Beispiel die libysche Küstenwache finanziell massiv aufstockt, zu dem Zweck, dass diese Küstenwache eben die Migranten fernhält, alleine schon abhält, Boote zu besteigen und übers Meer zu kommen nach Europa. Wohlwissend, die EU weiß ganz genau, dass die libysche Küstenwache auch mit Schleusern etc. zusammenarbeitet und auch dafür sorgt, dass diese Leute dort wieder inhaftiert werden. Es ist wohl auch angedacht, dass Menschen, die dort interniert sind in diesen Lagern, auf irgendeine Art und Weise wieder in ihr Herkunftsland verbracht werden. Allerdings ist das nach unserer Auffassung erstens im Augenblick nicht aktuell, beziehungsweise wird nicht praktiziert. Und zum anderen macht das auch für uns überhaupt gar keinen Sinn, denn die Leute sind ja aus gutem Grund aus ihren Herkunftsländern geflüchtet. Wenn man sie dann also dort wieder hin zurückbringt, schickt man sie im Prinzip zum Großteil auch wieder nur in Not und Elend, beziehungsweise in Gewalt und politische Verfolgung. Also diese Afrika-Gipfel und diese Beschlüsse oder Vorhaben der EU sind eigentlich nur absolut kritisch zu sehen.
Zumal es ja auch Schätzungen gibt, die sagen, dass ein Großteil der Menschen von der EU eh nicht anerkannt werden würde. Gut, ich weiß nicht, worauf die Schätzungen genau beruhen. Das sind dann wieder die Menschen, die als sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge bezeichnet werden. Wie ist es denn im Moment auf dem Mittelmeer? Angenommen, wir haben die Menschen, die es schaffen, dann doch Libyen zu verlassen und sich auf den gefährlichen Weg zu machen. Gibt es im Moment funktionierende Rettungssysteme für Menschen in Seenot?
Also es gibt Systeme, sagen wir es mal so, für Menschen in Seenot und zu ihrer Rettung. Es gibt zum einen mit sehr zwiespältigen Gefühlen, muss man das sehen, die Organisation Frontex, die ja sicherlich bekannt sein dürfte, die finanziert wird von der gesamten EU und die dafür Sorge tragen soll, vordergründig die Leute aus Seenot zu retten. Das tut sie in der Tat auch, allerdings tut sie auch genau das Gegenteil. Das ist hinlänglich nachgewiesen, dass die Frontex auch durchaus Boote, diese kleinen Schlauchboote, man kennt sie ja aus dem Fernsehen, wie gebrechlich und kaputt die eh schon sind, diese Boote massiv zurückdrängt in die zum Beispiel libyschen Hoheitsgewässer oder in andere Hoheitsgewässer und massiv versucht, die Flüchtlinge dadurch eben auch von der Weiterfahrt abzuhalten. Wenn Flüchtlingsboote in Seenot geraten und die Frontex-Schiffe sind in der Nähe, dann bietet es ihnen ihr Recht oder ihre Pflicht und das Seenotrecht, dass sie gerettet werden. Und es gibt parallel zur Frontex seit geraumer Zeit NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, so wie zum Beispiel Sea-Watch oder Jugend rettet etc., die mit vielen Mühen und Spenden von sehr, sehr vielen privaten Leuten sich Boote und Schiffe gekauft haben und auf eigene Faust versuchen, eben dort Menschen in Seenot zu retten. Das ist am Anfang, die ersten 2-3 Monate, auch noch einigermaßen gut gegangen, bis eben die Europäische Union, insbesondere Italien, weil das natürlich ein Hauptland ist, wo die Flüchtlinge dann anlanden würden, und Frontex festgestellt haben, dass das gar nicht in ihrem Sinne ist, wenn die Menschen gerettet werden. Und das hatte dann zur Folge, dass die Nichtregierungsorganisationen in den letzten Monaten massiv kriminalisiert wurden, indem ihnen im Prinzip auch Schleppertum vorgeworfen wurde. Das heißt, ihre Boote wurden konfisziert, sie wurden daran gehindert, Menschen zu retten. Es wurde ein Vertrag ausgearbeitet, den die Nichtregierungsorganisationen mit der EU unterzeichnen sollen, oder respektive vor allem Italien. Dieser Vertrag zwingt eigentlich die NGOs quasi zur Untätigkeit, weil sie 1000 Rückversicherungen erstmal machen müssen mit den Staaten oder Italien, damit sie überhaupt rausfahren können aufs Meer, um Menschen zu retten. Und bis das alles passiert ist, sind die Leute dort längst ersoffen. Also so sieht die Situation im Augenblick auf dem Mittelmeer aus.
Okay, ich würde mal sagen, wir werfen nochmal einen kleinen Blick jetzt auf den europäischen Kontinent, wenn das okay ist für dich.
Ja.
Wir hatten ja das Dublin-Abkommen und das hat gesagt, dass Geflüchtete in Europa verteilt werden sollen. Ist ja in der Vergangenheit auch mehrfach gescheitert. Wie ist denn die aktuelle Lage da? Hat sich das inzwischen ein bisschen geklärt oder wie sieht das aus?
Das hat sich eigentlich gar nicht geklärt und es ist auch nach wie vor gescheitert. Also Deutschland hat immerhin ja ein paar Tausend mittlerweile aufgenommen. Von etwa UNHCR geht ja von mal mindestens 60.000 aus, die eigentlich auf diesem Weg dieser Relocation hätte verteilt werden sollen. Deutschland hat ein paar davon aufgenommen, noch ein paar andere Staaten minimal. Und es ist ja gerade dieser Tage durch die Nachrichten gegangen, dass sich ja Polen, Ungarn und Tschechien strikt weigern, an diesem Relocation-Programm teilzunehmen. Und es die drei Staaten ja auch überhaupt nicht interessiert, dass die Europäische Union quasi Strafverfahren einleitet gegen diese drei Staaten, weil sie eben diese Auflagen und diese Relocation-Programme nicht erfüllt. Und das hat zur Folge, dass der ganz überwiegende Teil dieser angedachten Umsiedlungsprogramme und Kontingente letztendlich noch in Italien und vor allem in Griechenland in mindest oder in ähnlich schäbigen Lagern sitzt wie in Libyen.
Jetzt entwickelt sich ja die Türkei, die am Rand von Europa sitzt, immer mehr in ein ja diktatorisches Land. Verändert sich da was wenigstens in der Zusammenarbeit zwischen der EU und der Türkei?
Eigentlich nicht grundlegend. Dieser EU-Türkei-Deal, der damals, also vor etwa jetzt schon 2 oder 3 Jahren geschlossen wurde, der besteht unverändert fort. Es werden auch weiterhin finanzielle Mittel, Geldtransferleistungen in die Türkei gezahlt, um eben dort dafür zu sorgen oder dass die Türkei dafür sorgen soll, dass die Flüchtlinge nicht nach Deutschland kommen. Auch diese angedachte 1:1 Abnahme, also jeder Flüchtling, der illegal in die Türkei kommt oder nach Griechenland kommt und in die Türkei über die Türkei möchte, soll Türkei inhaftieren. Dafür schafft man einen syrischen Flüchtling aus der Türkei heraus. Auch dieses Programm ist nicht wirklich umgesetzt worden. Die EU, auch Deutschland allen voran, hält an dem EU-Türkei-Deal nach wie vor fest, völlig ungeachtet, welche diktatorischen Vorkommnisse und Maßnahmen der Präsident Erdogan da vollbringt.
Ja, wir haben auch vorher schon kurz die Balkanroute angesprochen. In der Vergangenheit wurden da auch immer mehr Grenzen innerhalb Europas aufgebaut, auf der Balkanroute. Gibt es im Moment die Möglichkeit überhaupt noch auf der Balkanroute zu flüchten oder wie sieht das
für die eigentlich nicht. Okay. Also die Balkanroute ist dicht. Die Grenzen, die Zäune sind hochgezogen und jeder Flüchtling, der irgendwie an die Außengrenzen kommt, der wird auf übelste Weise zurückgedrängt. Also diese sogenannten Pushbacks-Manöver. Gerade Ungarn ist ein hervorragendes oder ein wirklich schlechtes Beispiel dafür, wie brutal und konsequent dort die Flüchtlinge zurückgedrängt werden. Aber auch manche ex-jugoslawischen Staaten sind da nicht besser. Im Prinzip, wenn man es nicht schafft, völlig unerkannt und unbemerkt sich irgendwie durch grüne Grenzen durchzuschlagen, ist die Balkanroute geschlossen und dicht. Was ja auch zur Konsequenz hat, dass immer weniger Flüchtlinge seit dem großen Jahr 2015 immer weniger Flüchtlinge auch nach Deutschland kommen.
So, die Zeit läuft leider davon, deswegen muss ich mich auf ein paar letzte Fragen reduzieren. Du kennst sicherlich das Prinzip des humanitären Visums.
Ja.
Und ich weiß nicht, kannst du es vielleicht auch selber nochmal kurz erklären und dann vielleicht eine Einschätzung geben, ist das eine Möglichkeit, wie wir mit der Problematik umgehen können?
Das humanitäre Visum wäre prinzipiell eine gute Möglichkeit, damit umzugehen. Also das humanitäre Visum ist eingerichtet worden und könnte Deutschland auch in Kraft setzen, zum Beispiel für Kontingentflüchtlinge wie syrische Flüchtlinge, die vom Bürgerkrieg geflohen sind. Das müsste der Bundesinnenminister bestimmen, gemäß Asylgesetz. Da hat er die Möglichkeit, für diese bestimmte Personengruppe und für einen bestimmten Zeitraum zu sagen, okay, wir lassen meinetwegen 10.000 syrische Flüchtlinge nach Deutschland legal reisen und erteilen ihnen vorab ein humanitäres Visum. Diese Visumsfrage ist ja genau der Knackpunkt, warum die Leute gar nicht nach Deutschland kommen können, denn ohne Visum ist es schlicht für die Flüchtlinge nicht möglich, legal nach Deutschland einzureisen. Und das wäre, was Amnesty auch immer fordert, legale Zugangswege in die Europäische Union. Der Gebrauch von humanitären Visa wäre durchaus so eine Möglichkeit und Instrument, die Menschen ohne Lebensgefahr legal nach Deutschland einreisen zu lassen.
Mehr Infos für alle ZuhörerInnen zum Thema humanitäres Visum gibt es unter anderem auch auf der Website visavi.org. Und ich weiß nicht, ob auf der Pro-Asyl-Seite vielleicht auch?
Man kann da auf der Pro-Asyl-Seite sich natürlich auch kundig machen, ja.
Okay, meine Frage an dich hier wäre jetzt noch zum Schluss, gibt es noch was, was dir auf der Seele brennt oder vielleicht deine Einschätzung, was müsste deiner Meinung nach im Moment am dringendsten passieren in der Asylpolitik?
Jetzt auf Europa bezogen oder Deutschland bezogen, also wenn man oder vom Anfang des Interviews auf Libyen bezogen, müsste ganz dringend passieren, dass die Europäische Union jede Kooperation mit dem libyschen Staat einstellt und erst wieder aufnimmt, wenn völlig zugesichert ist und auch die libysche Quasi-Regierung die Genfer Flüchtlingskonvention zum Beispiel unterzeichnet hätte, wenn Libyen das Mandat des UNHCR anerkennen würde. Und wenn es wirklich völlig sichergestellt wäre, dass es einen vollumfänglichen Zugang zu den schutzbedürftigen Menschen in Libyen auch gibt. Ansonsten ist eine Kooperation mit Libyen im Augenblick absolut untragbar. Ansonsten, wie ich es eben gerade schon angesprochen habe, sollte die Europäische Union legale Zugangswege ermöglichen, eben zum Beispiel humanitäre Visa. Temporäre Aussetzung der Visumspflicht wäre auch eine Möglichkeit oder die Ausweitung dieser Relocation- oder Resettlement-Programme. Das wäre auf EU-Ebene, naja, und in Deutschland die restriktive Asylpolitik, die ist ja letztendlich schon fast bis zum Ende gediehen, dass die Menschen hier auch kaum noch Möglichkeiten haben, wirklich ihr Recht auf Asyl ordentlich und rechtsstaatsmäßig wahrzunehmen. Da müsste sich die neue Bundesregierung natürlich auch eigentlich sehr anstrengend, um etliche Verschärfungen rückgängig zu machen und vor allen Dingen auch den Familiennachzug, der ja ausgesetzt wurde für subsidiär Schutzbedürftige, der müsste auch ganz dringend, wie sehr viele namhafte Organisationen und Quellen ja auch fordern, der müsste unbedingt auch wieder in Kraft gesetzt werden.
Vielen Dank für die Einschätzung dafür. Eine ganz kurze Interessensfrage noch meinerseits. Inwieweit arbeitet denn Pro Asyl auch zu außereuropäischen Themen der Asylpolitik, zum Beispiel in Australien oder Neuseeland?
Ja, also Pro Asyl ist ja im Gegensatz zu Amnesty International eine eher bundesdeutsche, bundesweite Flüchtlingsorganisation und arbeitet insofern also nicht zu diesen, also nicht konkret zu diesen Themen in Australien oder anderswo. Allerdings ist Pro Asyl sehr, sehr stark engagiert, auch mit Equipment und Personal in Griechenland und in der Türkei. Das heißt also, wir machen auch dort mit verpartnerten Organisationen beziehungsweise mit angestellten Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten Asylverfahrensberatung vor Ort in Griechenland und in der Türkei.
Vielen Dank, Andreas Schwandner von Amnesty und Pro Asyl unter anderem als Vorstand und Schatzmeister. Danke, dass du uns so viele Informationen gegeben hast.
Ja, gerne.
Gut. Wir gehen noch mal ganz kurz, geben eine ganz kurze musikalische Einheit, dann eine kleine Zusammenfassung und ja, dann ist die Stunde schon wieder rum für diesen Monat und bis gleich.
Weltfunk.
Ihr hört es, das ist der Weltfunk und das war es aber auch schon mit dem Weltfunk für heute. Wir, zumindest die Zugvögel, sind hier jede 4 Wochen. Heute am Mikrofon waren
Alejandro
und Sandro, die 2 Namensvettern. Ein wunderbares Team, würde ich mal sagen. Genau, alle 2 Wochen hört ihr den Weltfunk, nur alle 4 Wochen mit uns. Wir hatten heute das Thema Grenzen, Libyen. Und wenn ihr die Sendung nachhören wollt, dann könnt ihr das auf freefm.de tun. Wir hatten ein spannendes Interview mit Andreas Schwandner von Pro Asyl und Amnesty. Gibt es noch was zu sagen?
Ja, und wir haben eigentlich, für mich war es ein spannendes Interview und hat gezeigt, wie fragwürdig die europäische Grenze, Migrationspolitik mit den ganzen Katastrophen, die jetzt wir haben in Syrien und in dem Mittelmeer. Ne?
Gut, dann sagen wir mal schöne Feiertage und ja. Vielleicht wäre es schön, wenn man nicht nur an Geflüchtete denkt, die auf dem Mittelmeer sterben, sondern vielleicht können wir auch ein bisschen aktiver Widerstand zeigen gegenüber dem, was da passiert.
Ja, ganz genau.
Insofern schöne Feiertage.
Ja.